Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Einen großen Applaus bitte. Jetzt sehen wir, ob sie... Oh ja, sie hören uns tatsächlich. Das war kein großer Test. Applaus.
Sehr gut, sehr gut.
Ein noch größerer Applaus bitte für Dr. Christoph Hantl alias Doc Hantl, der Chef der Ulmer Volkshochschule. Yay! Nehmen wir eigentlich schon auf? Wir nehmen sogar schon auf. Na dann, besser kann man ja nicht in den Podcast starten.
Das war die geilste Anmod ever.
Ich muss gerade noch meine Tochter sagen.
Okay. Ich lese jetzt mal meine wunderschöne Anmoderation ab, weil ich habe mir so unglaublich viel Mühe gegeben und ich freue mich wirklich sehr, dass die beiden heute da sind. Was die miteinander zu tun haben, das finden wir heute auch noch raus, weil Ariane Müller ist das Ulmer Musikwunder und die sprechende Hammond-Orgel, das nehme ich immer so gerne, die sprechende Hammond-Orgel mit rein von der Donau. Und er ist der Leiter der Ulmer Volkshochschule, einer echten Ausnahmebildungseinrichtung und die wird bald 80 Jahre alt. Nächstes Jahr, wenn ich richtig das im Kopf habe.
Absolut, absolut.
Feiert ihr 80 Jahre Ulmer Volkshochschule, die ist nämlich gegründet in der familiären Folge der Geschwister Scholl. Und sie will mit ihrer Band Suchtpotenzial, mit der sie schon bunte, guck mal, jetzt sind alle schon weggelaufen, die können gerne hierbleiben, wir verlosen noch was. Wir verlosen den Eintritt zum Eurovision Song Contest. Möglicherweise,
absolut.
Lüge ich auch.
Wir verlosen noch viel mehr. Einmal Paolo anfassen. Na, ja, genau. Und da strömen die Leute, da kommen sie.
Cool, auf jeden Fall, Ariane will mit Suchtpotenzial zum ESC, zum Eurovision Song Contest. Und er hat die Bildung für alle fest in der Hand.
Wie geht das zusammen?
Es geht so zusammen. Beide moderieren nämlich im Ulmer Roxy das Stadtgespräch. Und da geht es bald um die Landesbaustellenschau 2030 in Ulm oder wie das nochmal hieß. Und die erste Frage, die mir jetzt einfällt, ich soll ja auch nicht so viele Fragen stellen, weil ich habe gelernt, ein Podcast ist mehr Unterhaltung und weniger Interview führen. Ariane, was heißt das T? Ich denke immer von Tiberius Kirk, James?
Nee, von Tyrannosaurus.
Ach, von Tyrannosaurus. Achso, dann sag mal, hat das T eigentlich eine Bedeutung? Hast du einen zweiten Vornamen, der mit T beginnt oder ist es so wie...
Habe ich tatsächlich und der ist total geheim, weil es mich mysteriös wirken lässt, aber ich habe früher dieses T benutzt, weil es bei der GEMA mehrere Ariane Müller gab. Und ich musste das immer, dass das Geld auch zu mir kommt, mich von der abgrenzen. Und es gab noch früher eine andere Ariane Müller, die Malerin, sehr bekannt aus Wien,
ja, ich kenn
die dann auch immer aufgetaucht ist bei Google und so. Und dann dachte ich mir, das ist schlau, aber mittlerweile lasse ich das T auch eigentlich weg, weil ich bin jetzt auf Google an ihr vorbeigezogen. Also ich würde sagen, das ist mein größter Karriereschritt. Das geht raus an Ariane Müller, die Wiener Malerin, sorry, ich habe dich überrundet. Nein, also das war tatsächlich so ein GEMA. In der GEMA habe ich immer noch dieses T und ich dachte halt früher mal, ich schreibe das auf alle meine Kompositionen und alles immer drauf, damit auf jeden Fall nicht eine andere Ariane Müller mein hart erkomponiertes Geld bekommt.
Und du verrätst nicht, was das T heißt, nee. Aber dein zweiter Vorname fängt mit T an.
Richtig. Ich habe transsexuell schon gesagt, ich habe gesagt Tyrannosaurus und so, immer so Witzchen, aber der Witz ist echt also durch irgendwie.
Ich habe vielleicht auch gedacht T-Bone Steak, weißt du, viele machen ja irgendwie Ariane V. Müller, wenn sie vegan sind und T könnte ja heißen, dass du Fleisch isst.
Aber ich bin halt schon vegan, also müsste
ich dann... Ach, du bist vegan?
Ja, also das T.
Also wäre es Ariane TV Müller.
TV Müller?
Ja, oder kommen wir direkt zum Thema Television, bald im Fernsehen,
Paolo.
Möglicherweise Hoppla. Der Eurovision Song Contest 20, wann ist denn der eigentlich?
Der ist immer im Mitte Mai, ich glaube am 18. oder 17. Mai, ist dann das große Finale. Aber es gibt ja viele Schritte zum ESC und es gibt ja auch, und es ist auch jedes Jahr anders, das ist auch, ich habe mich da sehr eingearbeitet, in jedem Land anders. Das heißt, jedes Land, das mitmacht, kann seinen eigenen Prozess selbst bestimmen, wie es zu diesem Kandidaten oder Kandidatin kommt. Und in Deutschland war es bisher immer beim NDR und da gab es oft ja auch mehrere Votings und kompliziert. Dieses Jahr ist es, falls Deutschland mitmacht, das ist ja gerade noch ein Politikum mit Israel, dieses Jahr ist es so, dass sich nur Profis und Plattenfirmen bewerben konnten, also GEMA-Mitglieder und Plattenfirmen konnten Songs einreichen. Das wird in zwei Schritten wird das aussortiert und diese, ich glaube am Ende so 20 bis 30 Songs kommen dann zum Vorentscheid. Wer singt für Germany, der ist im Februar, das wird von der ARD dann, glaube ich, übertragen. Und dann, der Gewinner davon geht im Mai nach Wien zum ESC für Deutschland. So wäre der Plan. Und wir sind jetzt gerade noch in dieser Vorauswahl. Unser Song wurde also in den ersten Schritten akzeptiert, ist jetzt in einem Pool an Songs. Und wir erfahren hoffentlich bald, ob wir zum Vorentscheid dürfen.
Du hast jetzt schon alles erzählt, was ich irgendwie noch hätte erfragen können. Christoph, kennst du den ESC, hol mir dich mal mit rein. Guckst du mit deiner Family Eurovision Song Contest?
Erstens das und zweitens tatsächlich, ich bin ja ein paar Jahre in Österreich in die Schule gegangen, in Klosterneuburg. Da ist auch noch eine Schulklasse, da leben meine Eltern. Und wenn Ariane das nach Wien schafft, was ich natürlich fest annehme, ja, wenn das Ding stattfindet, dann werde ich natürlich meine ganze Schulklasse und meine ganze Leute, die ich dann noch kenne, irgendwie mobilisieren. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr reinkommen, weil das wahrscheinlich heiß begehrte Karten sind. Aber,
ja,
aber wir
du wirst
dann
ja wahrscheinlich
Tür,
als Background-Tänzer auch in der Show sein. Das heißt, du musst dir da ja keine Sorgen machen.
Oh, ich habe gerade einen Angebot gekriegt.
Ich mache auch Background-Tänzer.
Und dann habe ich ja jetzt schon zwei Background-Tänzer.
Ja, richtig. Wir machen das. Wir haben auch schon öfter miteinander getanzt. Wir können ganz tolle Moves.
Ihr müsstet dann natürlich hart arbeiten mit einem Profi an Choreos, aber das besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Die Backstreet Boys haben es vorgemacht.
Ja, 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 die kennen wir auch noch.
Da kommt auch noch, müsste
also
auch noch ein Dritter
ehrlich,
dazu.
Ehrlich, ohne Scheiß, ich komme da auf jeden Fall mit, weil ich finde das alles so klar. Super. Ich gucke gleich nochmal nach, wo das ist. Ich habe es jetzt gerade noch nicht auf dem Zettel.
Wie bist du auf die Idee gekommen, da teilzunehmen?
Hier, ich hab's. Ja. ESC Wien, habe ich eine ganze Woche hier markiert. 12. Mai bis 16. Mai. Okay.
Sollte man sich auch Zeit für nehmen, finde ich auch nicht.
Also ich würde sagen, das geht dann 4-5 Tage am Stück.
Ja.
Ja, läuft.
Wie bist du da drauf gekommen? Und du machst das mit Julia Gámez-Martín zusammen von Suchtpotenzial, stimmt's?
Genau, wir haben tatsächlich, sind wir halt große ESC-Fans schon immer. Also das ist so ein bisschen auch in der Musical-Bubble ist das also wie ein fester Feiertag.
Ah, okay.
Also wenn man zum Beispiel in der Musical-Produktion ist am Stadttheater, dann ist ESC, dann hat keiner Probe, dann gehen alle gemeinsam, dann werden die Songs gecheckt. Und das ist halt so ein Riesenspaß, oft auch ja mit Saufspiel, keine Ahnung. Man guckt es zusammen so, wie vielleicht, ich sag sportlich interessierte Menschen schauen Fußball-WM, Musiker, Musical-Leute, wir schauen halt ESC. Und lieben dann auch die Kostüme und dann kommt Aserbaidschan mit Federhut und so. Also dieses, es ist ja so eine Mischung eben aus Musical, Schlager, Party, CSD, Parade, also
ja, und
ja,
eine
wir lieben
riesen
das.
Krasse Show.
Genau, und wir gucken es immer und wir waren zum Beispiel einmal zufällig in Hamburg, auch als ESC war und da ist dann auf der Reeperbahn diese Barbara Schöneberger moderiert Nummer, da sind wir so zufällig nach der Show gelandet und es war halt einfach so der beste Abend unseres Lebens, also wir lieben es und hatten schon immer so den Witz gemacht, haha, wir bewerben uns und dieses Jahr kam dann eben über diese GEMA-Mitgliedschaft, hat man so eine Mail bekommen, diese Aufforderung, schicken Sie Ihren Song ein für den ESC. Und dann hat Julia so gesagt, komm, wir machen es. Und ich so, haha. Und dann hatte sie echt eine Idee für einen Text, dann eben auch einen echt Popsong-Text, einen englischen Text geschrieben, hat gesagt, komm jetzt richtig. So, und auch für sie voll deep Message, hat auch echt was Persönliches und so. Okay, und dann hatte ich diesen englischen Popsong-Text auf dem Tisch und dachte mir so, ist jetzt voll ungewöhnlich so, okay, aber dann ist mir sofort auch was eingefallen, dieses I'll Fight For You. Ich habe das, genau, und ich hatte auch echt schnell am Klavier einen coolen Song, dachte, das ist echt ein Banger. Wir hatten aber nur noch eine Woche Zeit
zum Wow, dafür klingt es echt gut. Also klingt
ja, pass auf, zum Abgeben. Und dann war halt auch die Idee, wir müssen es halt echt fett produzieren lassen. Du kannst den Song natürlich auch so raw als Piano-Version einschicken, aber ganz ehrlich, das wird nicht funktionieren. Du brauchst einen Banger, du brauchst jetzt eine Pop-Dance-Nummer. Und dann haben wir durch Zufall den Derek von Krog, das ist ein langjähriger Freund von uns, der hat ein Studio in Stuttgart, ist ein krasser Produzent, Nena, alles mögliche, die goldenen Platten an der Wand, ist mittlerweile Chef der Pop-Akademie Mannheim. Den habe ich angerufen, habe ihn gefragt, hast du mir irgendjemand, so einen jungen Typ irgendwie, so einen Producer von der Pop-Akademie, der irgendwie noch Zeit hat, super kurzfristig so einen Dance-Track zu produzieren, so Synthie-Pop, geil, Lady Gaga, partymäßig. Und dann sagt er, Mäuschen, das ist Chefsache. Nee, er hat gesagt, ich hätte Bock. Ich so, okay, aber no way, der Typ hat nie Zeit. Und er hatte an einem Tag Zeit. Und an dem Tag hatten wir einen Auftritt in Stuttgart. Und er hat Studio in Stuttgart. Und ich habe gesagt, das ist ein Zeichen. Also sind wir dahin. Morgens früh rein, habe ich die ganzen Sachen mit ihm durchproduziert. Dann kam Julia dazu, zack, aus Berlin, hat Demo-Track reingesungen. Wir sind die Show in der Liederhalle spielen gegangen. Riesenshow vor 2000 Leuten. Zurück ins Studio. Backings, nochmal, bam, bam. Und so hatten wir halt nach einem Tag alles im Kasten.
Wow.
Und nächsten Tag hat er einen Mixdown gemacht und wir haben das Ding eingereicht und wir finden es irgendwie voll geil und spielen es auch jetzt immer am Ende von unserer Show, sagen wir, ja, das war lustig, wir machen Comedy, aber jetzt unser Beitrag für den ESC, wir können auch anders und wir machen dann eine fette Choreo und dann dancen wir mega ab und machen den nach jeder Show und die Leute feiern den voll ab und ich fände es jetzt voll geil, aber ich habe keine Ahnung, ob das klappt und wir werden es bald erfahren.
Ja, ich hoffe, ihr kommt da weiter. Wann werdet ihr das erfahren?
Offiziell wird am 15. Dezember bekannt gegeben, wer in diese Sendung kommt. Und jetzt wird aber tatsächlich in den nächsten Tagen erstmal dieses ausdiskutiert, macht Deutschland mit. Unser Bundeskanzler hat sich dazu geäußert, Friedrich Merz hat gesagt, wenn Israel nicht mitmachen darf, macht Deutschland auch nicht mit. Jetzt weiß ich nicht, ob der Bundeskanzler das überhaupt entscheidet, aber Frage. Ich bin äußerst verwirrt und denke mir, wenn ich einmal in meinem Leben einen ESC-Song habe und dann kommt so komische, ja, ich fände es schön, wenn Deutschland mitmachen würde, so wie immer und irgendwie alle happy den größten Musikwettbewerb, der übrigens auch dieses Jahr 70 wird. Das heißt, das ist auch ein großes Jubiläumsjahr und das wäre doch echt schade, wenn das jetzt mit diesen ganzen Streitereien, wenn dann da viele nicht mitmachen und ich bin ganz traurig.
Da wird es politisch, da holen wir den Christoph rein.
Ja.
Der richtige Ansprechpartner, was sagst du dazu? Soll Deutschland mitmachen oder nicht? Und gehört Politik überhaupt in die Musik?
Das ist, ich finde es immer super schade, wenn an solchen kulturellen Dingen dann solche Sachen verhandelt werden. Also ich finde diese Frage des gegenseitig Ausschließens und Einschließens enorm schwierig. Ich bin froh, dass ich nicht entscheiden muss.
Wäre schön, wenn du es entscheiden müsstest, weil dann würde es stattfinden.
Wahrscheinlich schon, weil ich frage mich, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Irgendwie. Also ich kann diese ganzen emotionalen Verwerfungen verstehen, aber es ist ein Thema, wo man, sobald man in die Nähe kommt, Israel, Palästina, wie auch immer, alle verbrennen sich die Pfoten und keiner in Europa weiß richtig oder auf der ganzen Welt weiß eigentlich, wie man sich richtig verhalten soll, weil man da Dinge trennen muss. Das ist ein hochkomplexes Thema. Und ich finde es eine ist Musik und etwas Schönes, was Menschen zusammen erleben. Und es ist immer gut. Es ist immer gut, so etwas zusammen zu machen.
Da sind wir ja ganz schon im Geiste der Ulmer Volkshochschule. An der Ulmer Volkshochschule finden ja auch immer ganz tolle Diskussionsabende statt, wo es genau um solche gesellschaftlichen Themen geht. Wird es auch dazu irgendwie vielleicht einen Abend geben, wenn die Entscheidung fällt, vielleicht mit Ariane und also Friedrich Merz? Nein,
aber. Ja, auf jeden Fall. Also wir werden die beiden einladen. Mal schauen, wen von beiden wir kriegen. Aber natürlich kann man das gut aufbereiten. Genau. Wir wissen nicht, ob wir Ariane kriegen, aber es ist tatsächlich ein spannendes Thema. Klar, warum nicht?
Ulmer Volkshochschule wird 80 Jahre nächstes Jahr. Wie geht es an? Wie geht's dir damit? Wie lange bist du jetzt schon in Ulm? Auch schon 8 Jahre?
Ich bin seit 2019 ja und
6 Jahre.
6 Jahre sind es jetzt. Und nächstes Jahr wollen wir unsere 80 Jahre begehen. Die Ulmer Volkshochschule wurde gegründet am 26. April 1946, noch vor dem ersten Ulmer Gemeinderat tatsächlich, also hier sozusagen in den Trümmern von Ulm. Die Amerikaner haben das dann sozusagen auch protegiert, also Inge Scholl, ich glaube erst wurde Ottel Eicher gefragt, Inge Scholl galt als unverdächtig und man hat gesagt, macht sofort eine Volkshochschule und diese Tradition, Einmischung erwünscht, wir machen was Politisches, das ist ja bis heute da. Wir wollen es nächstes Jahr feiern, indem wir eine Ausstellung zeigen, das sind so 12, 13, 14 Charts, so große Bilder, wo wir so unsere eigene Geschichte erzählen. Das ist immer eine Momentaufnahme. Also ich habe schon überlegt, die Leute, die in 20 Jahren das 100. machen, denen schreibe ich nochmal einen Brief und erzähle ihnen von den Schwierigkeiten, die wir in den letzten Monaten hatten, das Thema überhaupt in den Griff zu kriegen, weil natürlich viel passiert ist. Unsere Institution hat viele, viele, viele Facetten und wir werden eine Ausstellung zeigen. Wir machen einen großen Festakt im Juni im Kornhaus. Da sind auch alle eingeladen. Da werden wir uns feiern und dann, da wird es dann offiziell, aber nicht lang und dann machen wir bei uns im Einsteinhaus ein großes Come-Together. Wir machen so ein Speed-Dating mit Menschen, die mit unserer Geschichte zu tun haben. Mit denen kann man eine Viertelstunde immer so im Wechsel, dann klingelt das Glöckchen, dann kommt der Nächste.
Toll.
So eine Menschenbibliothek, wo verschiedene Menschen, die mit uns...
Weißt
da kommt zum Beispiel, ja, da kommt zum Beispiel, ich habe verschiedene Leute angefragt, die mit unserer Geschichte zu tun haben, so eine ehemalige Sekretärin von Inge Scholl oder hier unser jahrzehntelanger Kulturbürgermeister Herr Hartung. Alle möglichen Zeitzeugen, Menschen, die mit uns mal zu tun haben, die vor vielen Jahren vielleicht schon bei uns gearbeitet haben oder die ganz jung sind. Also wir wollen wirklich das generationenübergreifend machen und die, mit denen kommt man ins Gespräch. Und wer Lust hat, einfach nur zu feiern, es gibt Musik, es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken, da feiern wir uns. Wir machen einiges an Veranstaltungen, natürlich politische Veranstaltungen und da sind wir gerade mit verschiedenen Stiftungen im Kontakt. Also da wird es einiges an Programm geben, so ab April.
Weiß-Rose-Stiftung München, die Frau Kronawitter heißt sie, ne, wird auch kommen wahrscheinlich, oder?
Davon gehe ich aus. Ich bin ja da im Beirat. Wir waren letzte Woche noch zusammen. Und diese Weiße-Rose-Stiftung in München hat ja den besonderen Charme, dass da die Kinder und Enkel dieser ganzen Personen, die um die Weiße Rose rum waren, Christoph Probst und Willi Graf und Professor Huber und wie die alle hießen, und deren Kinder, Enkelkinder, Großneffen sind dort zusammen und da planen wir auch das eine oder andere, um auch nochmal über die Weiße Rose war schon eine unglaublich unglaublich wichtiger Moment, wo Leute einfach gesagt haben, wir können das nicht mehr so zulassen, wie das ist. Und das war früh, 1942.
Weiße Rose, ganz kurz, wer es nicht kennt?
Weiße Rose ist eine Organisation, die mitten im Krieg gesagt hat, wir müssen jetzt die Deutschen darauf aufmerksam machen, dass da ein Krieg stattfindet, dass da unfassbar viele Juden getötet werden. Sie haben Flugblätter gemacht, alles im Geheimen, also immer in der Angst und der berechtigten Angst von den Schergen des Naziregimes erwischt zu werden. Und sie wurden dann erwischt, also die Köpfe dieser, also die 6 oder 7, je nach Zählweise Personen, die diese Flugblätter gemacht haben, sind erwischt worden. Aber viele Schülerinnen, Schüler, Studierende sind auch verhaftet worden. Die wurden nicht alle getötet. Also die Märtyrer sind natürlich die heute sehr bekannten, Hans und Sophie Scholl. Aber es ist eine große Schülergruppe gewesen, die haben die Flugblätter rumgetragen, die haben die Briefmarken gekauft, die haben die Umschläge gemacht, die haben das in der Orgel hier in Ulm, in der Martin-Luther-Kirche dort kuvertiert und so weiter. Also alles unter Lebensgefahr. Und die ganze Ausstellung, die bei uns im Haus ist, die gedenkt dieser Sache. Und Inge Scholl ist meine Vorgängerin im Amt. Das war die große Schwester von Hans und Sophie.
Wie wichtig ist sowas heute noch?
Es wird immer wichtiger. Also, dass man sozusagen die Menschen darauf aufmerksam macht, dass Zivilcourage ja nicht bedeutet, dass ich als Superman jetzt dem Schicksal in die Speichen falle, greife oder dass ich mich irgendwie die Luft sprenge, sondern dass ich in dem Moment, wo ich etwas tun kann, was Zivilcourage ist, dann muss ich es tun. Also wenn ich sehe, dass ein Unrecht geschieht, dann kann ich einen kleinen Schritt, man sagt ja immer, wenn du in der U-Bahn siehst, dass jemand irgendwie angegriffen wird, musst du nicht sofort deine Muskeln auspacken, sondern du musst andere Leute dazuziehen. Sagen sie, sieh da vorne in der blauen Jacke, kommen Sie mal, hier passiert gerade was. Also du musst dann handeln. Und das haben die gemacht. Die haben einfach gemerkt, und ich meine, Hans und Sophie waren vorher in der Hitlerjugend. Also die haben das erstmal alles ganz toll gefunden. Die haben sich gedreht. Und als sie sich gedreht haben, sind sie dann bis zur letzten Konsequenz gegangen. Und ich glaube, man soll sich auch solche Märtyrer nicht vorstellen als Leute, die gesagt haben, Mensch, prima, wir lassen uns hinrichten. Das wollten die nicht. Das wollten die ganz gewiss nicht. Aber sie sind in der Konsequenz einfach so weit gegangen. Und das ist ungeheuer bewundernswert, aber man darf die nicht aufs Schild heben. Also man darf nicht sagen, die sind eh super heilig und das werden wir alle nicht schaffen oder so. Wir können den Lauf der Geschichte an der Stelle, an der wir sind, jederzeit in eine gute Richtung beeinflussen. Wir müssen nur das tun, was wir können. Und das müssen wir tun.
Und wenn es nur ist, eine Message, die in die Richtung geht, zu verbreiten, wie es Ariane Müller, sind wir wieder bei dir. Dein Songtext handelt ja irgendwie davon, oder? I fight for you. Geht es darum, quasi Maul aufmachen, sich für Leute einsetzen?
Ja, also den Text hat ihr Julia geschrieben, aber sie hat ihn schon so als ein gewisses Allyship, wie man heute sagen würde, für halt so eine... Sich einzusetzen für eine Gruppe, die vielleicht angegangen wird, ist schon klar, in welche Richtung das geht. Wir haben, glaube ich, schon in diesen Zeiten so einen gewissen Backlash, was manche freiheitlichen Bewegungen betrifft, sage ich jetzt mal so ganz verschwurbelt. Und gerade, was Diversity und so Queerness und all diese Geschichten betrifft, ist es irgendwie, die Welt ist immer freier geworden, so in meinem Leben und in unserem. Und jetzt hat man so das Gefühl, dass... viele so Dinge wieder, auch der Feminismus, das war auch mal so ein Fortschrittsding. Irgendwie wurde es immer besser und jetzt hat man so das Gefühl, es wird wieder angegriffen und die Idee war eben, dass nicht jede kleine Gruppe für sich selber kämpfen sollte, sondern vielleicht eben auch genau wie das, wenn weiße Menschen gegen Rassismus demonstrieren, das ist ja völlig, das ist viel wichtiger. Ich meine, dass ein schwarzer Mensch gegen Rassismus ist so, okay. Sollte schon so sein, aber viel wichtiger ist, dass halt wir oder dass Männer für Feminismus sind und dass deswegen auch jetzt straighte Normalbürger auch für Diversity und Queerness, kämpfen. Das war schon so der Gedanke. Also, dass wir nicht aus einer Randgruppe raus, sondern aus einer Mehrheitsgruppe. Man gehört ja immer zu verschiedensten Gruppen. Du bist jetzt hier, vielleicht hast du einen Migrationshintergrund, aber du bist trotzdem der weiße Cis-Mann. Dann, weißt du, dann hast du, da bist du Minderheit, da bist du aber wieder Mehrheit. Dann bist du vielleicht reich, dann bist du, es gibt ja 1000 gesellschaftliche Gruppen. Und ich finde, halt in dem Bereich, wo man zur happy, entspannten Mehrheit gehört, wo man keinen Stress hat. In dem Bereich sollte man eigentlich für die kleine Gruppe eintreten. So die Idee.
Ja, das stimmt. Boah,
das war jetzt echt viel Gelaber zu einer
ganz einfachen Sache. Nee, war es überhaupt nicht. Das ist ja auch die Stelle, an der ihr beiden zusammenpasst. Ihr macht zusammen das Stadtgespräch im Roxy, demnächst zum zweiten Mal. Das ist ein Format von der Ulmer Volkshochschule und dem Ulmer Roxy, wo es um stadtgesellschaftliche wichtige Themen geht, die dann da auf dem Podium mit Gästen besprochen werden. Vorab erstmal, wie habt ihr euch denn da gefunden? Weil am Anfang war das ja eher so ein ungewöhnliches Duo.
Wir sind das ungewöhnlichste Duo Ulms. Ich habe tatsächlich Christoph gesehen auf der in einer Podiumsdiskussion im Roxy zur Bundestagswahl. Da waren alle Parteien da, das war von der IHK und VH, ne?
Genau, IHK, Handwerkskammer und so weiter.
Hat er moderiert zusammen mit der Chefin, der genau. Ja, da war ich drin und ich war total beeindruckt davon, wie er wie er es moderiert hat, so seriös und den AfD-Mann so, finde ich, sachlich hart zerlegt hat. Wo ich mir dachte, genau, wenn, es ist ja immer die Diskussion, soll man überhaupt mit denen sprechen, finde ich auch ein sensibles Thema. Aber dachte ich mir, wenn, dann so. Weil es war echt, es hat sich total entzaubert und ich dachte mir so, ja, jetzt, jeder hier im Raum wird jetzt checken, was da los ist. So, und dann dachte ich, und das habe ich, dann habe ich Christoph hinterher angesprochen und ihm gesagt, dass ich das halt sehr gut fand, so sachlich und hart daran zu gehen. Genau, und so haben wir uns dann kennengelernt und dann sind wir uns immer wieder mal über den Weg gelaufen und dann ist die Idee auch genau von Christoph und Roxy her. Also ich wurde dann dazugeholt. Du hast ja mit Roxy erst die Idee für weitere Diskussionen, glaube ich,
also
gehabt.
Die Idee kam, meine ich, von dir. Ich meine, du hättest mich angesprochen und hast gesagt, es gab mal irgendwo was so ähnlich war, irgendein Sofa oder sowas und dann hast du gesagt, lass uns doch mal das zusammen versuchen. Also habe ich es jedenfalls irgendwie lag es okay. In der Luft vielleicht.
Es war eher, das Roxy hat halt auch nach dieser Sache, ich sag mal so, wir leben ja in Zeiten, wo viele Menschen überlegen, was können wir machen? So, dass die Leute nicht so auseinanderdriften, dass man irgendwie die Leute zusammenbringt. Also das wird natürlich VH, Roxy, aber auch ich als Künstlerin denke mir auch so, hey, teilweise, was geht ab? So, die Spaltung der Gesellschaft, ja, hundertfach zitiert. Und dann kommt man halt in diesen bierseligen Runden auf Gedanken. Und ich fand immer die Idee gut zu sagen, klein vor Ort in der Stadt, wo man lebt, zu sagen, hey, okay, Nachbar, du bist rechts, konservativ, Punk, Schwester, so jetzt besprechen wir das mal. Also praktisch wirklich mit Leuten zu reden.
Passt ja auch super ins Roxy, als soziokulturelles Zentrum ist es ja da auch so ein Stück weit in der Verantwortung, solche Formate zu machen. Also super, dass es endlich da wieder ist. Und dass dann die VH noch dazu kommt, ist ja auch das perfekte Paar, oder? Ja. Wie ging es dann weiter? War das irgendwie auf einem kurzen Weg schnell entstanden dann?
Ja, wir haben uns schon Zeit gelassen, ein bisschen so ein Konzept zu machen. Also wir haben uns so bestimmte Sachen überlegt, wo wir so diese anderthalb Stunden irgendwie mit füllen und wie wir es machen. Und was uns wichtig ist, es soll nicht alles über den Kopf gehen. Ja? Also ich glaube, es ist total wichtig, also es sind ernste Themen, also wir werden jetzt über Landesgartenschau und über die Baustellen reden. Das letzte Mal haben wir zum Thema Sicherheit gesprochen, also nicht gesprochen, sondern wir haben diskutiert. Aber was uns total wichtig ist, ist, dass es eben einfach so ist, dass man auch, dass es ein bisschen unterhaltsam ist. Also das ist wirklich, ne? Also Ariane ist ja eine super Musikerin, also dass du ein bisschen Musik hörst, dass wir eine starke Einbeziehung haben. Wir möchten, dass die Leute, die da sitzen, sofort zum Reden kommen. Ja? Wir haben so ein bisschen, man kann voten, man kann sofort sich melden und wir wollen, dass das, was da, die Menschen, die da ins Roxy kommen sollen, das mitgestalten und das ist uns wichtig und das muss man gut machen, dass wir also nicht das super klassische, ne, fünf Menschen sitzen auf der Bühne, klassische Podiumsdiskussion, das ist für manche Themen vielleicht auch angemessen und gut, will ich gar nichts gegen sagen, aber wir wollten es jetzt ein bisschen anders machen. Und es soll unterhaltsam und lustig werden. Mal schauen, ob wir es wieder schaffen.
Wie lief denn die erste Runde? Ich hab's leider nicht, war leider nicht dabei. Ich hatte gehofft, es kommt als Podcast raus, aber beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Diesmal aber schon. Ne?
Ja, ich glaube, es lag ein bisschen daran, dass ich einfach auch nicht so dicht immer am Mikrofon war.
Ja,
also ich habe einfach manchmal so ein bisschen vor dem Mikrofon, ich habe mich hin und her gedreht, wir haben noch so ein bisschen rumexperimentiert und dann haben wir gesagt, das Material reicht nicht für einen Podcast. Diesmal werde ich also mit der Schnauze am Mikrofon kleben oder ich glaube, ich werde den Chris Grupp bitten, mir so ein Headset oder sowas zu geben, damit das nicht nochmal passiert.
Okay, gut. Wann ist die nächste Runde Stadtgespräch?
14. Dezember, das ist ein Sonntagabend, 18 Uhr starten wir. Und Tim von Winning gibt uns die Ehre. Die Edith Heppeler, die ist die Chefin von der Landesgartenschau, also die Geschäftsführerin, die unter dem Begriff Viva la Wandel ja, jetzt die Geschichte macht. Und da gibt es natürlich 1000 Fragen, 1000 Möglichkeiten. Wir haben noch jemand dabei, der uns ein bisschen nochmal als Experte zur Seite steht. Ja, ja. Jemand, der ein bisschen vom Fach, können wir das schon sagen? Ja, ne? Niklas Mühlich gibt uns die Ehre. ein Architekt hier, der uns nochmal, wenn wir selber, wir sind ja nun beide, ich weiß nicht, Baustellen und so weiter, das ist jetzt nicht was, womit ich mich tagtäglich mit beschäftige. Aber das ist etwas, was wir...
Ich schon.
Ja, aktiv, sagen wir mal. Ja, passiv vielleicht schon, genau. Aber da haben wir noch jemand, der uns dann nochmal so ein bisschen zur Seite steht. Denn wir wollen, dass das wirklich auch Hand und Fuß hat. Und ich glaube, dass diese ganze Geschichte, was da die nächsten Jahre, das wird ja jetzt 5 Jahre, ne, 26 bis 30, wird das also sehr stark auch einfach viel... Man wird da viel sehen. Also die Landesgartenschau entsteht. Es sind ja jetzt schon viele Baustellen. Wir haben die Brücken, wir haben den Tunnel. Jetzt hat man jetzt letzte Woche, da gab es ja auch so eine große Party dann mit ganz vielen Jugendlichen und jungen Menschen. Und ich glaube, wenn so etwas ist, dann muss man es gut erklären. Und ich glaube, die Menschen, die wir da haben, die können das. Und die Fragen, die dann kommen, auf die bin ich gespannt. Denn Menschen wollen was verstehen. Und das ist für mich dann wieder, bin ich bei dem Auftrag von so einer Volkshochschule. Das ist halt Demokratie. Und Demokratie heißt, das habe ich in Afrika gelernt, Menschen müssen sich einigen. Sie müssen einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und wenn es gibt oft Situationen, wo das, was für den einen super ist, für den anderen ganz schlecht ist. Also Demokratie heißt, Politik heißt, du musst dich auch dann einigen, wenn es mal zulasten von einer Seite oder von einer Person geht. Und trotzdem ist es ungeheuer hilfreich, darüber zu sprechen, es immer wieder zu erklären.
An wen richtet sich das? An alle? Da kann kommen, wer will. Wie voll war es, Roxy, beim letzten Mal? Wie kommt es an? Also muss ja erstmal wachsen, ihr macht es ja auch weiter.
Beim letzten Mal war es noch sehr verhalten, weil das auch mitten in der Sommerpause noch war. Und okay. Es war auch so, wir waren aber ganz froh, weil wir mussten eh noch ein bisschen das Setting und alles so, wir haben so ein bisschen so eine Mischung aus dem Late-Night-Setting, so Christopher Schreibtisch. Ich habe so ein Keyboard, ich bin ja quasi eher so funny Sidekick und dann wollten wir halt die Gäste, haben wir halt in der Mitte so ein Platz gehabt, das hatte ich auch noch funktioniert, aber es war ein bisschen, wir müssen uns ein bisschen umsortieren, weil wir wollen eigentlich die Gäste immer nacheinander ranholen und jetzt machen wir es so, dass ich dann auch noch ins Publikum, also wir experimentieren noch, dass ich ins Publikum gehe, damit, weil wir manchmal, weil wir nicht gesehen hatten, Handmeldungen von Leuten, also es ist ein bisschen komplexer Aufbau, das heißt, dieses Mal wird es hoffentlich da noch besser funktionieren, dass ich dann auch direkter Menschen, die Fragen haben, also es soll sehr interaktiv sein, das heißt, jeder ist auch, wie gesagt, eingeladen mitzumachen, also jeder darf auch. Also außer Paolo Percoco, der hat Hausverbot. Nee, also selbst dich würden wir reinlassen.
Echt? Ihr würdet
nicht
reinlassen?
Darfst dich reinsetzen. Und wenn du dann denkst, ey Mann, ich habe hier eine Frage und dann hoffentlich stehe ich in der Nähe von dir mit einem Mikrofon und sage, halt, stopp, Herr Baubürgermeister, hier, Paolo will was wissen. Und dann sagst du, warum ist die Brücke seit 3 Monaten? Keine Ahnung, wie das wird. Also ich meine, hat ja bei diesem Baustellenthema viele so Wutbürger, was für mich auch ein natürlich sehr gefundenes kabarettistisches Ding ist. Wir haben so kleine Werbeclips gedreht, da habe ich natürlich immer den Wutbürger gemacht, so dieses, ich kenne Leute, die schreiben E-Mails an den Baubürgermeister wegen so einer Absperrung oder so. Die Leute regen sich halt richtig krass und das, wie gesagt, ich finde es ein bisschen lustig. Natürlich ist es auch teilweise berechtigt, aber es ist auch lustig. Und das, wie die Leute einfach durchdrehen, so. Aber ich meine, klar, wenn du nicht durchkommst und du hast einen Termin, das fuckt dich schon ab, ey. Wenn du da, ich immer in Stuttgart 21 zum Beispiel seit, neulich auch wieder, dachte ich, seit 10 Jahren ist da immer diese Baustelle. Ist es jemals fertig?
Wir brauchen gar keine Leute, die sich aufregen irgendwie. Also,
Ariane reicht
Ariane
schon.
Ich mach
Nein,
das.
Ich hab ein, wir wohnen in einem Haus, wo ein Kerl wohnt, der ist Straßenbauarbeiter, ja. Und der sagt, da halten manchmal Leute an und diskutieren mit ihm. Und beschimpfen ihn. Und ich denke, wie irre ist das denn? Also ich meine, sie machen es ja dann noch länger. Ja? Also da muss er sich noch 10 Minuten mit denen auseinandersetzen. Ich sehe das manchmal, wenn ich manchmal solche Männer irgendwie auch, ich will denen vielleicht was Nettes sagen oder ich will nur eine Frage stellen. Also muss ich jetzt links rum oder darf ich hier über die Brücke oder so? Aber ich sehe in deren panischen Augen, wahrscheinlich ist das wieder gerade jemand, der mich ansaugt und mich beschimpfen wird. Das sehe ich. Die haben schon sofort so was Deeskalierendes in ihrer ganzen Körpersprache. Und das tut mir total leid. Denn die können ja wirklich nichts dafür. Ja? Und die Frage, wie jetzt Glasfaser, Brückenbau, ich meine, diese Brücken, die klappen halt einfach irgendwann zusammen. Ja? Und da muss einer den Kopf hinhalten. Also da gibt es irgendeinen Oberingenieur oder Ingenieurin, die da irgendwie sagt, so jetzt ist die Brücke dicht und die ist jetzt auch dicht und dann werden wir alle Schräubchen nochmal überprüfen und das mit dem Beton und so weiter. Da steckt eine Riesenverantwortung drin. Ich glaube, dass das, was jetzt hier in den letzten Monaten die Leute so aufgeregt hat, das sind verschiedene Aspekte. Und Tim von Winge soll es uns erklären und wir werden ihn höflich, aber bestimmt fragen, wie können wir es jetzt die nächsten Jahre gut durchhalten? Denn da kommt bei der Landesgartenschau, da kommt ja noch einiges an Maßnahmen. Ja?
Und schaffen wir es überhaupt bis dahin? Das ist ja auch die große Frage, die sich viele stellen. Da gab es bei uns in der Redaktion tatsächlich die anfänglich erwähnte Wortschöpfung Landesbaustellenschau 2030. Ob das überhaupt bis dahin fertig ist oder ob sie anfangen müssen, grüne Teppiche zu häkeln.
Nur so ein Blumentopf.
Ja, ein Blumentopf.
Sorry, wir haben nicht geschafft.
Also genau. die Edith Heppeler, ich habe mit der eine Stunde ein Vorgespräch geführt. Die hat jetzt schon Erfahrungswerte aus zwei anderen Landesgartenschauen, die sie mitgemacht hat. Das heißt, die hat eine Vision, deshalb ist das ganz geschickt. Dass die Menschen, die verantwortlich sind hier in der Stadt, das sind teilweise städtische und dann holt man sich halt eine Geschäftsführerin, die es einfach schon woanders erlebt hat. Und ich glaube, das wird jetzt die Kunst der nächsten Jahre, dass da einer eine Vision durchzieht und sagt, okay, jetzt ist das der nächste Schritt, das sind die Hindernisse. Wenn die schon mal so eine Blaupause im Kopf hat, das wird sie uns dann erklären. Aber da werden sicherlich viele Fragen aus dem Publikum kommen, denn man kann auch die Frage stellen, also Kosten. Ich meine, klar, das ist auch ein Punkt, aber man muss auch immer bedenken, sowas ist dann so finanziert, dass die Stadt dann nur das kriegt, nochmal, was sie dann auch investiert. Insofern ist das schon eine schöne Verdopplung von Geld.
Ja? Da hat mir ein anderer Kollege, der auch, also auch Straßenbau betreibt, könnt ihr mitnehmen, wenn ihr möchtet, zu der Diskussion ist. Wir fahren ja, wenn wir nach Ulm reinfahren, fahren wir schon in die Unterführung runter und dann kommen wir in Zukunft wieder hoch und dann fahren wir nochmal runter unterm Blaubeurer Tor durch. Warum ist das nicht komplett einmal unter ganz Ulm durch? Also,
ja, wegen der Donau, oder?
Nee, also nach der Adenauer Brücke fährst du doch die B10 da so runter. Also einfach komplett durch Ulm. Ja. Ulm wird
rausgespart. Da fließt ein Fluss, Mann.
Also ist eine andere Frage. Also ist ja auch wahrscheinlich ein Geldproblem.
Ich bin ja zugereist aus dem Münsterland. Und im Münsterland ist es schön platt. Ja, da habe ich die letzten Jahre gewohnt. Ich komme eigentlich aus dem Rheinland, aber egal. So. Und da fährst du, wenn du sagst, ich fahre in die Richtung, ich zeige jetzt Himmelsrichtung, ja, man kann jetzt nicht sehen, was ich sage. Ja, ich fahre da lang und dann fahre ich halt lang. Und als ich nach Ulm kam, dachte ich, Mist, also drei Flüsse, die hier so quer irgendwie Donau und Blau und was weiß ich, dann überall Brücken, dann gibt es noch Zugverbindungen. Ja? Das heißt, ich habe gelernt, auch mit dem Fahrrad, ich muss die ganze Zeit mir überlegen und für mich ist das, irgendwann bin ich mit meiner Frau hier durchgefahren, ich habe gesagt, guck mal, das sieht aus wie eine Märklin-Eisenbahn. Ich glaube, die ist hier erfunden worden, ist auch kein Wunder, ja? Weil diese ganze Stadt ist für mich wie so ein riesiges Märklin-Eisenbahngelände irgendwie und du musst einfach wissen, wo ist die Brücke, wo ist der Fluss, ja, wo sind die Gebäude, wo ist wieder so ein Hügel, wo man nicht drüber kann, wo ist so ein Festungsbrocken, um den ich irgendwie rum muss. Das heißt, es ist gar nicht so einfach und dass das natürlich jetzt in der Zeit, wo diese Hauptverkehrsadern jetzt durch alle möglichen Baustellen dann noch blockiert sind, dass das die Leute natürlich zum Wahnsinn treibt, ist ja völlig vorhersehbar. Aber das ist das, was jetzt gerade passiert.
Ich bin auch kürzlich, wollte ich bei dir gerade einsteigen, fast zu spät ins Kino gekommen, weil ich nicht durch den Blaubeurer Ring durchgekommen bin. Schrecklich war das, ganz, ganz, ganz schlimm. Das werde ich dann anprangern, wenn ich bei euch in der Diskussion bin.
Herr Baubürgermeister, neulich hätte ich fast die Kino, ich hatte kein Popcorn mehr bekommen.
Genau, ich möchte jetzt einen Kinogutschein. Die Stadt,
ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwie so eine Geburt oder irgendwas super Dramatisches. Nee, nee. So ein läppischer Kinobesuch.
Ja, Kino war auch nicht schlimm. Eine halbe Stunde Werbung noch vorher.
Ja, aber ganz sagen.
Nein, war auch nicht schlimm. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn alles vorbei ist und hier Ulm ganz toll aussieht und die ganzen Baustellen weg sind.
Genau, und der Witz ist, ich bin bewusst, ich bin ja hier in unserem Talk Sidekick-Charakter und informiere mich bewusst eben nicht so sehr. Klar, Christoph telefoniert mit Leuten und bla. Weil ich denke mir so ein bisschen, ich bin tatsächlich diese Normalbürgerin. Ich weiß nicht, was bei dieser Landesgartenschau kommt. Ich habe keine Ahnung. Und es ist noch, jemand muss mich dafür begeistern. Weißt du, ich gehe wirklich so rein und denke mir, okay, was? Ich stelle mir da vor, ein paar Tulpenzwiebeln. Was ist da los? Ich blick's nicht. Und ich glaube, viele Menschen sind auf dem Wissensstand wie ich, die so vage mal gehört haben, da kommt irgendwas mit Wilhelmsburg und irgendeine Begrünung. Aber genau, und auch mit diesem Tunnel. Bleibt es jetzt immer so, dass du nur von oben rein und von unten nicht? Keine Ahnung. Aber ich will mich deswegen da ziemlich frei reinbegeben und sage, ich bin Ulmer Bürgerin, ich lebe hier. So Leute, erklärt mir mal, warum ich das jetzt 5 Jahre, diese Scheiße aushalten soll. Wie geil wird es denn dann? Und ich hoffe, dass ich dann hinterher rausgehe und sage, das ist es alles wert. Und vielleicht verpasse ich sogar mal das Kino. Aber das wird toll. Und ich glaube, da müsste man irgendwie die Menschen... Ich weiß, dass die Stadt das auch versucht, da gibt es ja auch Kampagnen und so, aber also bei mir ist es jetzt noch nicht die tolle Vision angekommen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt zum Beispiel geht, als auch so Ur-Ulmer sagst du, geil, 2030, ey, das wird so geil.
Ich glaube schon, ja, weil gerade, dass sie die Wilhelmsburg wiederbeleben in dem Zuge auch schon länger, also kulturell auch und das in grünen Gürtel von der Wilhelmsburg bis zur Donau irgendwie runterschaffen wollen.
Aber wie kommt man hoch dann? Gibt es da auch eine Lösung
zu Fuß,
für?
Mit Fahrrad, mit einem Shuttlebus, das wird man dann sehen. Wie man da verkehrstechnisch hochkommt, das weiß ich nicht.
Genau, aber das ist, denke ich halt immer bei der Burg, das Problem ist die Anbindung halt. Die Burg ist so geil, ich meine, ich habe da tausendmal Musical gespielt, aber du kommst halt nicht hoch, wenn die da nicht irgendwie wie in Koblenz irgendwie eine geile Seilbahn oder irgendwas hinhauen.
Die Seilbahn, das war schön, wenn die gekommen wäre. Also die haben sie doch schon von hinten erschlossen, dass man irgendwie rankommt. Jetzt müssen sie halt noch irgendwie Parkmöglichkeiten da schaffen. Und es wird diesen Bus-Shuttle geben, den es ja auch immer zu Stürmt die Burg gibt. Also du wirst irgendwie
aber der ist halt immer nur, wenn halt eine Veranstaltung ist. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel als Künstler sagst, ich will da oben ein Atelier machen, dann ist es halt schon voll kacke. Dann
fährst du halt Michelsberg hoch und musst da irgendwie reinfahren und parken.
Alter, dann brennen meine Beine.
Bitte?
Dann brennen meine Beine.
Wieso?
Nee, ich meinte Fahrrad.
Ach so, Fahrrad. Ja, dann holst du halt ein E-Bike.
Ich bin einmal hochgefahren zur Vorstellung Rocky Horror mit dem Fahrrad und ich konnte kaum, stehen. Das war so richtig so, never again.
Also da gab es halt immer keine E-Bikes in der Menge, da holst du
aber
dir
einen. Aber was ich versuche zu verstehen, da sollen ja dann auch ganz monatelang Leute kommen von außerhalb, die sich das dann anschauen. Und da fehlt mir echt einfach, also ganz ehrlich, ich bin noch nie, vielleicht bin ich da auch irgendwie ein bisschen unmusikalisch, ich würde doch jetzt nicht in eine andere Stadt fahren und sagen, ich gucke mir jetzt mal eure Landesgartenschau an.
Also in Wangen war sie ja, glaube ich, ne, letztes Jahr. Also ich glaube, es war Wangen und ich glaube, die Dame, die ihr auf dem Podium sitzen hat, hat die auch gemacht. Also kann sein, dass nicht
ja,
stimmt,
ich glaub,
aber irgendwie
die
in der
da,
Richtung war das.
Ich glaube, die kommt gerade von der Landesgartenschau.
Ja, wir hatten die auch im Programm, Landesgartenschau Wangen, ja. Blalalala. Und
bist du da hingefahren?
Nee, ich bin nicht hingefahren, ja. Aber ich hätte Bock gehabt, da mit Familie hinzugehen, weil das ist bestimmt schön gewesen, grün zu sehen und so weiter.
Ja,
und
aber, die hatten aber strömen, was ich sagen strömen will, dann ist, die von außerhalb?
Ja, weiß nicht. Ja doch, weil die hatten irgendwie über 1 Million, also die hatten brutal mehr Gäste, als sie
aber
gedacht hatten.
Wie haben die das gemacht?
Ja, Marketing, überall
ja
wird gesagt.
Wie bei Lavandel.
Und es gibt genug Leute, die das anscheinend tatsächlich
auch schon
interessiert,
oft
die
auf Landesgartenschauen und sogar Bundesgartenschauen gespielt. Da gibt es ja auch ein Riesenprogramm dann mit Konzerten und so. Da kommen ja die Leute auch schon allein hin. Und du kannst dir dann, also da ist ja oft eine SWR-Bühne, ist doch dann auch immer da, oder
ich
nicht?
Weiß nicht, ob die hier ist, dieses nächste
Und die kommen dann aus Stuttgart und München und Augsburg und Memmingen und
ja,
sagen,
das
boah, jetzt fahren wir nach Ulm und gucken. Ja, alles klar.
Denk mal an die Friedrichsau, die würde es doch gar nicht geben ohne Landesgarten.
Das ist ja nicht der Punkt, aber ich war ja zu der Zeit noch nicht da. Sind die Leute dann da reingeströmt und haben gesagt, boah, hier, ich komme jetzt aus Pusemuckel und gucken wir das jetzt an. Ja, wunderbar. Würde mich ja freuen, wenn es so wäre.
Ich
das wird ja Ulm
schon,
immer auch gut. Weil Ulm ist ja immer so bescheiden, ja? Also das ist ja das, was mich echt, also mich, ich finde ja die, total.
Echt? Ich finde Ulm ist voll.
Ich habe mich sofort in die Stadt verknallt vor 6 Jahren. Aber die Leute ist immer so, oh nee, ja, jeder wie er kann und ja, ich glaube, wir verstecken uns lieber ein bisschen und so richtig toll sind wir doch nicht, ja. Und Freiburg und München so mit so einer dicken Hose, ja, das finde ich so blöd. Und Ulm ist so eine coole Stadt. Ich erzähle das, ich lade hier ständig Leute. Und alles, was im Rest von Deutschland, tut mir echt leid, ja, die Leute, ist immer um Ulm. Ich sag, ja, okay, habe ich schon mal gehört. Ja, stimmt, den Spruch kann ich noch gar nicht, ja.
Und wie heißt
und
der Dom?
Das war's.
Mainz, Münster.
Das war's, ja. Das ist das, was die Leute wissen. Also Ulm ist so, und ich, wenn ich zum Beispiel dann Leuten vom Nahbader oder vom Schwörtag, ja, ich meine, das war für mich so ein Gänsehautmoment, ja, oder ich habe mich dann zum ersten Mal beim Nahbader, ja, da ist meine Frau, ist mit meinem Sohn da in so einem Bötchen da. Und dann habe ich mich irgendjemand nebengesetzt und habe gesagt, ja, ich guck gleich mal, ich wink gleich meiner Frau zu. Ja, und die Person guckte mich an und so, ja, pff, ja, nix da, ich habe überhaupt nicht gesehen. Ja, also du kannst ja zu Fuß die Donau überqueren, ja, das ist Karneval. Das ist das, was die Kölner unter Karneval fahren.
Ja, absolut.
Oder zu einer super Jahreszeit, wo alle auch Bock haben, ne, also im Sommer feiere ich ja viel lieber als irgendwie im Februar, ja. Aber ich finde das so klasse und ich erzähle das und das ist nicht besonders bekannt, muss man echt sagen. Also Ulm kann sich echt noch besser vermarkten und wenn das ein Schritt dazu ist, also ich werde das jedem erzählen. Irgendwie kommt her, Landesgartenschau, Einstein, Münster, zweithochster Kirchturm der Welt. Alles total sehenswert. Und eben, ja, die ganzen
und,
anderen Sachen.
Und wie hieß es immer noch, jetzt wird ja der schönste Kirchturm, nee, der höchste Kirchturm Deutschlands ist es ja auf jeden Fall noch. Landesgartenschau 2030 sucht ja vielleicht auch noch einen Song. Wie sieht's da aus, Ariane?
Du meinst Viva La Wandel.
Ja, genau,
Viva La Gibt's auch schon von den No Angels.
Ah, okay.
Nee, das waren Spice Girls. Viva Forever. Da habe ich jetzt gerade. I'll be waiting. Gab's mal?
Ich bin da nicht so versiert.
Das war Spice Girls.
Ich gehe eher ins Kino. Zu spät.
Und natürlich Viva Las Vegas von Elvis. Also ich meine, keine Ahnung, ob man
da. Das wäre doch auch was. So eine Mischung dann.
Vielleicht werde ich das gleich am 14. Dezember um 18 Uhr im Roxy beim Stadtgespräch anspielen.
Und Mitte Dezember kommt dann raus, ob ihr weiter seid, was den Eurovision Song Contest angeht.
Am 15. wird es verkündet. Das heißt,
aber dann kannst du dich doch überhaupt nicht konzentrieren.
Gar nicht. Ich werde völlig...
Die wird so rumhibbeln irgendwie.
Die ganze Zeit sagen,
okay, alles klar.
Nein, übrigens, morgen.
Ich gehe davon aus, dass es die Menschen schon vorher wissen, wenn es am 15. verkündet wird. Das heißt, an diesem Sonntag werde ich entweder super depressiv 8 Wein trinken oder mega nicht. Happy 8 Wein.
Ich hatte gestern so eine Situation. Ich hatte die Vizerektorin von der HNU, mit der habe ich irgendwie gesprochen in einem anderen Kontext, und dann guckte sie mich so an und sagte, ja, die Wahl ist auch heute Abend. Ja? Also sie hatte sich zur Rektorin ihrer eigenen Universität beworben. Sie ist übrigens gewählt, also ich habe heute Morgen direkt geguckt. Also herzlichen Glückwunsch, Julia Kormann. Ja, super geil, freut mich sehr. Aber die war auch wirklich so ein bisschen grün im Gesicht und hat gesagt, ja, also heute Abend wird es spannend irgendwie. Und so ähnlich ist das ja auch hier, ne? Wenn wir am 14. dann mit dir beim Stadtgespräch und du denkst die ganze Zeit an den ESC. Aber ich meine, Stadtgespräch ist auch irgendwie wichtiger.
Die Frage ist eher, ob ich, wenn ich es noch nicht vorher sagen darf, und ich weiß es aber schon, ob ich dann Pokerface muss. Überleg doch mal, ich weiß
also
es dann schon.
Das heißt, ich muss dich die ganze Zeit trösten, auch wenn ich gar nicht weiß, was in deinem Kopf vorgeht. Ist ja entsetzlich.
Ich werde auf jeden Fall emotionale Ausnahme.
Ja, gut, das bist du aber eigentlich immer, ne, Irian?
Aber wir haben ja den seriösen Dr. Hantl, ja, der das Ding runtermoderiert.
Ich sorge für emotionale Stabilität irgendwie. Also das läuft.
Und ich will halt einfach nur eine Seilbahn zu Wilhelmsburg. Das ist doch nicht zu viel verlangt.
Also wenn du dann beim ESC sein wirst, wird die ganze Welt Ulm kennen und noch herkommen, und noch mehr Leute werden schon vor der Landesgartenschau Ulm anschauen, die Geld hier liegen lassen, in die Stadtkasse.
Wenn ich dann die Trophäen nach Hause bringe, weißt du, wie so ein, dann werden sie sich alle versammeln auf dem Münsterplatz und ich halte
anbeten.
Die so hoch.
So wie die Königin.
ESC, ja. Und dann werden sie so Regenbogenfahnen schwingen und Deutschland fahren und ich sage, Ulm, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Och. So, und dann bauen sie so ein Denkmal, ich mit einem Keyboard auf dem Pferd, auf den Münsterplatz. Genau, und dann bin ich auch eine wichtige Persönlichkeit und kann nochmal die Sache mit der Seilbahn anbringen.
Genau.
Und dann wird man auf mich hören.
In
so sagen,
Talkshows,
halt, hört auf Frau Müller. Sie hat beim ESC mitgemacht. Sie kennt sich in Verkehrsfragen aus.
Ich bin ja so ein Fan vom Münster-Tatort. Und da gibt es diesen eitlen Gerichtsmediziner, und der übt immer, wenn er seine Rede hält, übt er vorher vor dem Spiegel, wie er den Applaus der Menge dann so entgegennimmt und beruhigt so die Leute und so vor seinem eigenen Spiegelbild irgendwie. Da habe ich gerade dran gedacht.
Cool. Und so siehst du mich auch?
Nee. Das war einfach nur eine Assoziation jetzt gerade.
Ja. Ja, die Frage ist halt auch, nachher kriegen wir eine Trophäe und Julia nimmt die dann mit nach Berlin und dann habe ich gar nichts.
Das,
weil oft nimmt
schade.
Sie die Trophäe.
Die schnappt es dann einfach?
Sie schnappt es einfach. Sagt sie halt, ich habe gesungen, gibt das Ding her.
Die ist halt schneller als du.
Und wendig. Ja, vielleicht.
Die entwindet dir dann.
Wir werden sehen. Also.
Apropos Julia und Suchtpotenzial. Wie geht's in der Band? Wie läuft's denn da? Ihr seid ja irgendwie nur noch auf Tour. Ihr wart auch schon im Fernsehen. Ich habe damals die Anstalt mit dir und Julia angeschaut. Das war fantastisch. Fand ich jedenfalls, als ich es angeschaut hatte. Wie geht's in der Band? Wie läuft's denn bei euch?
Also wir sind jetzt, wir haben 12 Jahre in Knochen.
12 Jahre?
12 Jahre
war doch gerade eben, waren wir erst 10-Jähriges und ich konnte es schon nicht glauben.
Ja, gerade eben noch sind wir losgefahren. Es ist verrückt, wie schnell es vergangen ist, aber es ist auch echt viel passiert. Und wir haben jetzt gerade im Oktober unser viertes Programm rausgebracht. Hitstorm. Das ist so eine Mischung aus Best-of und neuen Sachen. Und ich muss wirklich sagen, es läuft mega gut und es ist auch ein echt starkes, es ist eine starke Show, weil... Klar, wir haben wirklich aus all den 12 Jahren die besten Sachen. Wir haben natürlich schon gesagt, wir nennen es Shitstorm, weil wir halt schon von Anfang an immer hart Gegenwind hatten mit ein bisschen schrägen Humor und auch echt brutale Shitstorms bekommen haben. Und deswegen haben wir unsere polarisierendsten Songs auch reingenommen. Aber das sind halt auch, die haben halt schon auch Power. Und ich würde es wirklich jedem empfehlen, sich die Show jetzt anzugucken, weil auch für die Neueinsteiger oder so, die noch nichts von uns gesehen haben, da kriegt man einen guten Überblick. Wir gehen so durch die Bandgeschichte, hauen so unsere echt größten Banger raus, verarschen uns auch gut selber, wir vertonen irgendwelche Assi-Kommentare, wir machen ein bisschen Impro, wir machen ein krasses Medley, was wir spontan aus dem Publikum raus zusammenstellen und so. Also wir machen ein paar Späßchen, aber knallen halt die Hits raus. Es macht richtig Spaß und wir kommen auch nach Ulm am
genau, wann?
20. Februar sind wir im Roxy. Genau, und ansonsten halt auch hier auch in der Region. Wir spielen, glaube ich, Stuttgart waren wir schon, wir spielen noch Tübingen, wir spielen, ja, muss man gucken. Wir haben
aber das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich durfte schon mal so ein bisschen denen in die Karten gucken irgendwie, darf ich ja sagen, Ariane, sonst schneidest du es raus. Ich fand das echt klasse. Also so in die Werkstatt zu gucken, was die so alles da machen und so, sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, großartig. Ich erinnere mich, das ist ja dann demnach um die 12 Jahre her, da habt ihr im Alten Theater in Ulm eure erste Show mit Testpublikum mehr oder weniger gemacht. Da saß ich drin.
Ach, da warst du. Ja, da geil. War
ich, ja. Und das war schon ein echter Knaller. Warum seid ihr nicht mit Ficken für den Frieden zum ESC?
Ja, du darfst ja nicht mit einem veröffentlichten Song. Es Ach muss so. Ja ein neuer sein.
Ah, das wusste ich nicht.
Okay. Und du musst den extra dafür machen und du darfst den erst nach dem 1.9. veröffentlichen. Also, okay. Und das war ja immer unser Gag, war ja immer in der Show. Jetzt unser Song, wir wollen eigentlich mit dem zum ESC gehen, Ficken für den Frieden, war natürlich immer ein Lacher und dann von wegen jetzt wollen wir wirklich, damit haben wir jetzt doppelt selbst verarscht. Nee, aber Suchtpotenzial läuft sehr, wie gesagt, sehr gut. Wir sind jetzt in dieser komfortablen Situation, dass wir weniger spielen können und trotzdem mehr Menschen kommen. Also wir haben halt so ein Standing. Früher haben wir uns ja wirklich, wir haben uns gegeben, hier Ochsentour, richtig, also 120 Shows im Jahr und jeden TV, jeden kleinen Radio-Dinger, alles mitnehmen. Haben wir wirklich jahrelang durchgezogen und ein bisschen ausgebremst mit der Corona-Krise. Okay, hatten wir alle, aber jetzt sind wir tatsächlich da, wo wir die Läden voll machen, die wir gerne spielen wollen. Also diese mittlere Theater so. Und da können wir jetzt ein bisschen kompaktere Touren spielen, was tatsächlich dem Privatleben und so entgegenkommt. Also deswswegen kann ich mir so schöne Sachen jetzt hier mit Dr. Hantl, das Stadtgespräch und so, das ist wieder ein bisschen mehr Space, wenn man halt nicht nonstop auf Tour ist, weil du hast natürlich dann keine Power für irgendwas. So kann ich wieder ein bisschen Nebenprojekte machen. Hab ja auch wieder am Theater Ulm hier eine Produktion gemacht, Aquarium 85. Das wäre auch nicht gegangen, wenn bei dem Tourplan.
Das wollte ich auch noch alles mit reinnehmen, aber jetzt ist schon in einer Viertelstunde kommt schon der nächste Gast. Du hast ja auch die Aquarium-Show im Theater gemacht. Ihr habt einen Stein gesetzt fürs Aquarium. Da, wo es früher gewesen ist. Aquarium, ist dir auch ein Begriff, Christoph?
Absolut. Ich habe den Film geguckt.
Also ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ah. Okay, pass auf, ich sag dir nur eins. Ich war mit meiner 16-jährigen Tochter, ja, Charlotte. Und die war natürlich so, oh nee, Papa schleppt mich wieder irgendwo hin, Volkshochschule, die sind alle so alt, ja. Und die war so gecatcht irgendwie. Und vor allem, ich glaube, es heißt Artwork. Ne? Also das, was in einem Film dann so schön ist, also wie so Zeichentrick am Anfang, wenn so ein Vorspann kommt, ist das der Begriff?
Das hat der Mark Klawikowski übrigens gemacht.
Ja, ein großartiger.
Genau, und das Artwork fand sie richtig toll und da achtet sie total drauf, fand natürlich auch die Interviews und diese Filmausschnitte, ich will das jetzt nicht spoilern oder so, ja, das fand sie toll, aber sie sagte, das war richtig schön, also der Film ist einfach total schön und anschließend war ja dieses tolle, oder das magst du vielleicht erzählen, dieses tolle Event, wo der Stern hier enthüllt wurde, da war sie auch mit und fand das auch super mit rotem Teppich und diese ganzen verrückten Menschen, die vor ein paar Jahrzehnten hier super gefeiert haben in dieser tollen Bude, die es ja leider nicht mehr gibt.
Ja, da gibt es auch ein tolles Buch vom Ralf Grimminger, der ist morgen bei mir und wir gucken da rein und sprechen nochmal drüber. Nice Society heißt es, hast du das?
Nee.
Du hast es bestimmt.
Ich brauch's unbedingt.
Ja, klar. Das war ja so die Basis für den... Für den Liederabend am Theater ist ja hinten, muss man gucken, auf der letzten Seite von dem Buch ist diese Gästeliste von den Promis, die da waren.
Ja, irre.
Das habe ich nur so durchgelesen und musste mal machen und dann, gerade auch als Radiomensch, wirst du dir denken, das ist die krasseste Setlist, die krankste Setlist der Welt oder eine Playlist.
Absolut.
Weil da ja nur, weißt du, so Heino, Deep Purple, Freddie Mercury, Nana Muscuri, du denkst einfach, das würde niemand.
Udo Jürgens.
Und dann dachte ich mir, wenn man das einfach so
Peter
spielt,
Maffay,
genau,
Peter Maffay,
genau. Howard
Carpendale, das passt
genau,
ja überhaupt
nichts
zusammen.
Einfach, das so spielen, das wäre richtig sick. Und darauf hatte ich dann Bock gekriegt.
Ach, geil.
Also das war die Idee, weil der Ralf ja die Idee hatte, das irgendwie auf die Bühne. Und ich dachte mir, nee, wir spielen das einfach so runter mit Band.
Es wird auch Zeit, dass da mal was passiert.
Gell?
Ich habe das auch, seit ich in Ulm bin, fasziniert, dass es das mal gab. Meine Eltern waren da früher, mein älterer Bruder war auch da im Aquarium und es hat mich immer fasziniert irgendwo. Und Christoph, das Buch musst du dir unbedingt holen. Nice Society gibt es in jedem Ulmer Buchhandel. Ist wirklich toll, weil da ist dieses Gästebuch abgedruckt. Nicht alles, glaube ich, aber das meiste und das Wichtigste und es ist unfassbar.
Ja,
ist auch super. Die Geschichten, dass Freddie Mercury hier die Hirschstraße runtermarschiert ist, um da seinen Geburtstag zu feiern.
Genau, das habe ich aber auch teilweise dann im... Das habe ich ja zum Beispiel szenisch dann gemacht in Aquarium 85. Genau, wie Freddie kommt, wie Freddie nach Ulm kommt mit der Regionalbahn und wie er dann durch die Stadt geht, sich erst noch eine Jacke kauft, wie es diese Legende besagt und dann reingeht. Das haben wir in so 8 Stationen mit Queen-Songs. Also schon ziemlich genial. Super Szene, weil wir haben 3 Schauspieler, die abwechseln.
Freddie
Mercury sind, weil wir natürlich, ich habe gesagt, wie soll man das machen? Du kannst Freddie, niemand kann seriös behaupten, ich bin Freddie Mercury. So, es geht nicht. Also machen wir es praktisch mit dauernd Rollen-Switch und kurzen Snippets. Genau, und was ja auch cool ist, leider Aquarium 85 ist ja over, noch 3 Vorstellungen, glaube ich 2, und dann ist abgespielt.
Ja, ist wird ja eh so komplett ausverkauft, war es genau, von Anfang an.
Genau, wird auch nicht verlängert.
Es wird
over,
nicht verlängert.
Es ist alles vorbei,
okay.
Zurück, ich muss zurück, aus 85 zurück in die Realität, aber Dr. Christoph Hantl wahrscheinlich wird den Dokumentarfilm zeigen in der VH.
Oh, schön.
Also da geht es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter, und der Dokumentarfilm ist ja auch, muss man sagen, erst am Anfang. Die haben nur eine halbe Stunde gemacht, die wollen mehr, die wollen einen abendfüllenden Dokumentarfilm machen, da versuchen die Gelder noch zu finden, und das Projekt wird, glaube ich, weitergehen und wachsen, und vielleicht irgendwann wirklich guckt ihr ARD 2015 einen großen Dokumentarfilm, das wär so das Ziel.
Oder wir sehen ihn auf den verschiedenen Festivals, die es ja auch bei uns hierzulande
genau.
gibt, Filmfeste und so.
Und das sind ja Anna Mönnig.
Hoffentlich schaffen sie es noch, den Typen zu knacken, der im Keller irgendwie diese ganzen Sachen hat, so, weil der ist ja noch,
den muss man noch
ein bisschen bohren, weil der hat sicher auch Filmmaterial.
Da geht noch einiges.
Ja.
Wie gesagt, das Stück ist jetzt erstmal durch, der Dokumentarfilm geht weiter. Ich selber grübel natürlich auch die ganze Zeit über, wie ich noch was Lustiges machen kann, aber es ist so viel passiert in einem Jahr, es ist verrückt, weil von der Premiere Januar, dass dann wirklich der Bürgermeister dasteht und so ein Denkmal einweiht.
Ja, großartig.
Halt, hoppla, wie sind denn hier?
Das ging unglaublich schnell. Also die Stadtverwaltung hat das so toll schnell auf die Kette gekriegt, muss man sagen. Ich meine, klar, das ist jetzt erstmal nur ein roter Stein mit einem Stern, aber das musste halt alles irgendwie, da gibt es Vorschriften.
Da hängt
und tralala.
Eine Menge dran. Ich wollte ja ein Schild.
Also ich finde den Stern besser, finde ich toll.
Ich hatte die Idee nicht. Genau, ich dachte halt, da muss ein Schild hin an das Haus. Das war so mein Gedanke, wie in Berlin an jeder Ecke hier David Bowie gewohnt. Da dachte ich mir, hier muss doch ein Schild sein. Darüber habe ich mich beschwert. Genau, und dann wurde halt irgendwann klar, ein Schild mit so Stangen und so, das geht nicht. Die Straße ist zu klein auf dem Haus, Denkmalschutz, Privatbesitz, dass es voll kompliziert ist. Du kannst nicht einfach da ein Schild hinstellen. So. Und dann war halt die Idee, was hat man noch? Ja, den Boden. Bodenplatte, bla, und dann, ja, dass es nicht so wie so ein Stolperstein sein soll, weil das wäre ja irgendwie, und dann irgendwann die Idee, so ein Hollywood-Stern. Ich finde es jetzt richtig geil, und ich hatte ja schon gesagt, es müssen eigentlich ganz viele sein, für jeden der Künstler. Udo Jürgens, Howard Carpenter, weißt du, jeder kriegt
ja
einen
Walk
of Fame durch
genau.
die Kohlgasse, das wäre dann ja. so ein Touristen-Highlight.
Das wäre ein Touristenmagnet. Ja, ob man es so hinkriegt, aber ich finde die Idee auch genial irgendwie.
Es gab ja auch mal eine kurzzeitig so eine Petition vom Christian Greifendorf
genau,
über Freddie Mercury Platz oder so.
Er wollte die Passage
ach, so rum, genau.
in Freddie Mercury Gasse.
Ach so, ja.
Und fand ich eine geile, deshalb ist damals völlig an mir vorbeigegangen.
Sehr schön, wenn das und passiert.
Später im Zuge er war auch da bei der Gedenksteinverlegung und so, war cool, weil ich kenne ihn nur am Rande so, aber ich fand die Idee auch witzig. Er wollte nur die kleine Passage. Mhm. Aber ich glaube, die Leute dachten, dass er die ganze Kohlgasse umbenennen will. Und dann waren manche so bockig von wegen, was das wieder kostet und so. Die hatten nicht gecheckt, dass es nur um die kleine Ecke so geht. Und das wäre doch witzig, Freddie Mercury Passage.
Ja, mitten in Ulm. Ja, schön. Ulm, schöne, wichtige, tolle, bunte, reiche Stadt. Du gehst hoffentlich zum Eurovision Song Contest. Und ihr beide geht bald ins Roxy und auch ganz viel Spaß. Wir sehen uns ganz sicher nächstes Jahr zum 80-Jährigen von
super.
Der Ulmer Volkshochschule. Auch ein unglaublich wichtiger Ort hier in der Stadt, mit dem man sich befassen muss. Zum Abschluss hören wir uns jetzt noch deinen Song an zum Eurovision Song Contest. Unser Showpraktikant Georges Guerrier hat es vorbereitet. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Wann ist es nochmal im Roxy?
Am 14. Dezember, 6 Uhr abends.
14. Dezember,
kommt 6 Uhr. In Scharen.
Genau, und am 15. Dezember wird sich rausstellen, ob und
ob können so wir eigentlich durchmachen. Dann bleiben wir einfach da und machen die Nacht und halten Nachtwache mit Ariane, damit sie dann nicht
sagen,
das alleine durchstehen
du
muss.
Eine Live-Schalte. Wir stehen hier, es ist 1.30 Uhr, nur 6 Stunden und wir erfahren das.
Friedende Ulmer.
Noch ein Bier bitte.
Wir nehmen einfach die Hütte hier, wir lassen die einfach stehen so lange.
Das ist auch eine gute Idee.
Die stellen wir vor das Roxy.
Ja. Ja, genau, so wie in China, wo sie unter so einen Hauserblock
diese
Füße gestellt
durch.
Haben.
Ja, du kommst ins Roxy, oder so ich das verstanden habe.
Oder ich höre mir den Podcast an. Ich habe das immer vor und verpasse es jedes Mal. Also damals die Diskussion mit dir und Politik habe ich auch im Livestream angeschaut. Ich bin im Sommer umgezogen und deswegen bin ich nicht mehr so oft in der Stadt tatsächlich. Ich wohne jetzt 10 Kilometer außerhalb.
Ach du Scheiße.
Oh, dein Song läuft schon. Den müssen wir aus GEMA-rechtlichen Gründen aus dem Podcast rausschneiden. Aber das ist der Songbeitrag von Ariane Müller. Hier sitzt sie für den Eurovision Song Contest 2026. Er heißt I Fight For You und die Band heißt Suchtpotenzial, bitteschön. Sie dürfen tanzen. So, damit sind wir am Ende dieses wunderbaren Podcasts auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt Radio Studio von Donau 3 FM. Zu Gast heute Christoph Hantl, Doc Hantl von der Ulmer Volkshochschule, der Chef, und Ariane Müller von Suchtpotenzial. Meine Stimme geht auch schon weg. Man muss ich noch ein paar Podcasts machen heute. Schön, dass ihr heute da wart. Das letzte Wort gehört euch.
Vielen Dank, war lustig hier. Danke, Paolo.
Ich finde, was die Podcast-Hörer leider nicht sehen können, ist, dass Paolo so einen wunderbaren Haarreifen trägt, so einen weihnachtlichen Haarreifen. Ich möchte das noch ins Gespräch reinbringen, dass es, wenn ich ab und zu ganz verstört war, dass das immer diese weihnachtliche, diese Christmas-Ausstrahlung, die du hast, ganz stark, danke an der Stelle.
Schaut euch unbedingt die Fotos an. Also man muss das einfach gesehen haben. Man kann Paolo nur, man liebt ihn und man liebt ihn noch mehr, wenn man diesen Haarreif gesehen hat.
Vielen Dank.
Alles klar. Tschüss.
Thank you so much.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3.